Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Unser Thema heute Abend bei Credo ist der Ablass. Zärtlichkeit Gottes für die Verstorbenen oder, so könnten wir ein wenig provokant anfügen, theologisches Wunschdenken des Mittelalters. Wir wissen, dass gerade der Ablass ein ganz schwieriges Thema in der mittelalterlichen oder in der, sagen wir mal, frühneuzeitlichen Kirche war. Martin Luther hat sich daran ganz schwer gestoßen, wie die Kirche mit diesem Thema umgegangen ist. Nun, soll man den Ablass einfach abschaffen? Ist er eine kirchliche Wirklichkeit? Darüber wird uns unser heutiger Referent aufklären. Es ist Dr. Peter Christoph Düren, der sich als deutscher Theologe mit diesem Thema intensiv befasst hat und ein kleines Büchlein dazu geschrieben hat. Das heißt ganz einfach der Ablass in Lehre und Praxis. Ich begrüße Herrn Dr. Peter Christoph Düren. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Sonneborn, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios.
Herr Dr. Düren, dieses Thema ist natürlich kontrovers schon von der Kirchengeschichte her, das wir heute behandeln, und dennoch viel zitiert, von vielen Menschen gerne in Anspruch genommen, der Ablass. Uns interessiert natürlich, was ist ein Ablass, worum geht es da, das werden Sie uns dann näher erklären. Mich würde mal so zu Beginn der Sendung interessieren, wie Sie denn dazu gekommen sind, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn wenn man das so sagen kann, es gibt ja Themen in der Theologie, wenn man sich mit denen nicht auseinandersetzt, dann lebt man irgendwie leichter und ruhiger. Ich glaube, der Ablass gehört nicht unbedingt dazu.
Ja, also bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich mich sehr gerne und sehr intensiv mit gerade solchen Themen beschäftigt habe, die vielleicht etwas umstritten sind in unserer Zeit. Ich denke gerade, das ist eine Herausforderung für einen Theologen, sich mit Themen in der Theologie zu beschäftigen, die vielleicht nicht besonders beliebt sind. Und auch dabei dann wieder herauszuarbeiten, und das ist der pastorale Aspekt auch dieses Buches, das ich da geschrieben habe, pastoral herauszuarbeiten, wie wichtig, wie notwendig, wie segensreich, wie heilswirksam bestimmte Dinge sind, die wir vielleicht aus vordergründigen Motiven ablehnen. Wir werden da auch gleich drauf kommen. Ablass ist sozusagen das rote Tuch an sich. Die missbräuchliche Ablasspraxis im Mittelalter war Auslöser für die Reformation. Luther war nicht generell gegen Ablässe, das wäre falsch zu sagen, sondern er hat sich gegen bestimmte Missbräuche zur Wehr gesetzt. Aber darüber hinaus hat er auch generelle Probleme überhaupt gehabt mit Ablass. Und dann sind wir natürlich in Deutschland in einer etwas schwierigen Situation, weil wir uns ja um eine ökumenische Verständigung bemühen mit unseren evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen. Und wenn wir da natürlich so ein rotes Tuch hervorziehen, das wäre wahrscheinlich manchem lieber, wenn das heimlich wieder in der Schublade verschwinden würde. Und das genau, denke ich, wäre ein Fehler, wenn man etwas, das man vielleicht nicht versteht oder wo man Angst hat, dass es irgendwelche negativen Konsequenzen haben würde, das einfach verschwinden zu lassen. Weil, und das ist ein Kernthema oder Kernthese meines Vortrages heute, der Ablass ist wirklich eine Zärtlichkeit Gottes, etwas sehr Positives, eine Zärtlichkeit Gottes für uns und auch speziell für die Verstorbenen.
Dann haben wir es uns ja bei Radio Horeb zur Aufgabe gemacht, gerade zu erklären, warum denn das, was die katholische Kirche lehrt, auch gut ist. Also das nicht nur einfach in den Raum zu stellen, sondern wirklich zu sagen, warum lehrt sie es und warum ist es gut, dass sie es lehrt und wir es glauben. Ich freue mich, dass wir heute Abend mit Ihnen einen kompetenten Gesprächspartner haben. Und ich freue mich natürlich, dass wir da aus Ihrer großen Erfahrung jetzt schöpfen dürfen, wenn Sie uns zunächst mal Ihren Vortrag halten.
Ja, vielen Dank. Der Ablass. Meine erste Frage wäre, ist die Ablassgewinnung überholt? Als Papst Johannes Paul II. Ende des Jahres 1998 seine Verkündigungsbulle Incarnationis Mysterium zum großen Jubiläum des Jahres 2000 veröffentlichte, ging ein Aufschrei der Empörung durch die Presse. Was war geschehen? Papst Johannes Paul II. Hatte sich nicht nur damit begnügt, zur Jahrtausendwende ein Jubeljahr auszurufen und für dieses heilige Jahr zur Pilgerfahrt nach Rom einzuladen, er hatte in diesem Zusammenhang wieder eine kirchliche Lehre ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht, die angesichts des ökumenischen Dialoges viele bereits als ad acta gelegt betrachtet hatten. Der Heilige Vater erinnerte nämlich in seinem Schreiben ausdrücklich an die Lehre vom Ablass und kündigte besondere Jubiläumsablässe für die Gläubigen an, so schrieb der Papst. Ein weiteres, den Gläubigen wohlbekanntes, besonderes Zeichen ist der Ablass, der eines der wesentlichen Elemente des Jubiläumsereignisses ausmacht. Mit dem Ablass wird dem reuigen Sünder die zeitliche Strafe für Sünden erlassen, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Indem ich mich auf diese Lehraussagen stütze und den mütterlichen Sinn der Kirche deute, verfüge ich, dass alle Gläubigen, sofern sie angemessen vorbereitet sind, während des ganzen Jubiläumsjahres in den reichen Genuss des Ablassgeschenkes kommen können, wie es den dieser Bulle beigefügten Anweisungen entspricht. Soweit Johannes Paul II. Die Verstimmung bei evangelischen Kirchenführern und auch bei katholischen Ökumenikern war nicht gering, war es doch neben der Lehre über das Bußsakrament und das Fegfeuer vor allem die Ablasslehre und Praxis, die Martin Luther am 31. Oktober 1517 in seinen 95 Thesen heftig kritisiert hatte und die mithin zu einem Auslöser der Reformation und der bis heute andauernden Spaltung der Christenheit im Abendland wurde. Noch heute begehen die evangelischen Christen im Andenken daran den 31. Oktober als Reformationstag. Luther schrieb beispielsweise in seiner 21. These: Somit irren die Ablassprediger, die sagen, dass durch Ablässe des Papstes der Mensch von aller Strafe befreit und seligt werde. Kritisiert wurde von Luther auch die Auffassung, durch ein Geldopfer könne man einem Verstorbenen im Fegfeuer helfen. Menschenwerk predigen die, die da sagen, dass, sobald der Groschen im Kasten klingt, die Seele befreit werde, so Luther. Luther versprach denjenigen, die sich auf den Ablass verlassen, sogar die Hölle. In seiner 32. These heißt es, verdammt in Ewigkeit werden mit ihren Lehrern diejenigen sein, die durch Ablassbriefe ihres Heils gewiss zu sein glauben. Zu Anfang wollte Luther nur Auswüchse der Ablasspraxis zurückdämmen, doch seine Lehre hatte immer schon die innere Tendenz, die Ablasspraxis im Ganzen entbehrlich zu machen. Die Reformatoren Melanchthon und Calvin lehnten den Ablass von Anfang an wegen der fehlenden biblischen Grundlage ab. Mit dem Dekret Cum Postquam von 1518 reagierte der Papst auf die Thesen Luthers und hob die Rechtmäßigkeit der Ablasslehre hervor. Die Kirche könne den Christgläubigen, ob sie nun in diesem Leben seien oder am Reinigungsort, aus dem Überfluss der Verdienste Christi und der heiligen Ablässe gewähren. Papst Leo X. verurteilte dann im Jahre 1520 in der Bulle Exsurge Domini ausdrücklich eine Reihe von Lehren Martin Luthers in der Ablassfrage, zum Beispiel: Die Ablässe sind fromme Täuschungen der Gläubigen. Nachdem Luther die päpstliche Bulle noch im gleichen Jahr verbrannt hatte, wurde er im Jahre 1521 durch die Bulle Decet Romanum Pontificem exkommuniziert. Einige Jahre nach Luthers Tod legte das Konzil von Trient am 4. Dezember 1563 die katholische Ablasslehre ausführlich dar. Dabei wurde einerseits gegen die Kritik Martin Luthers erneut die katholische Lehre verteidigt. So heißt es, dass der Gebrauch von Ablässen, der für das christliche Volk äußerst heilsam und durch die Autorität der heiligen Konzilien gebilligt ist, in der Kirche beibehalten werden soll. Und es verurteilt die mit dem Anathema, mit dem Ausschluss, die entweder behaupten, sie seien unnütz oder sagen, es stehe nicht in der Macht der Kirche, sie zu gewähren. Andererseits wurden vom Trienter Konzil aber auch offensichtliche Missbräuche zurückgewiesen, so heißt es wörtlich. Die Kirche wünscht jedoch, dass man sich beim Gewähren von diesen Ablässen der Mäßigung befleißige, damit nicht durch allzu große Willfährigkeit die kirchliche Ordnung geschwächt werde. Da sie aber die Missbräuche, die sich darin eingeschlichen haben und anlässlich derer der Ruf der Ablässe von Heretikern geschmäht wird, verbessert und korrigiert wünscht, setzt sie durch das vorliegende Dekret allgemein fest, dass alle unrechten Gewinne für die Erlangung vollständig abzuschaffen sind. Das Konzil erklärte also die Möglichkeit zur Gewinnung von Ablässen und deren segensreiche Wirkung als zum Glaubensgut gehörig und beseitigte zugleich missbräuchliche Praktiken, zum Beispiel das ärgerniserregende Geldgeschäft, die mitverantwortlich für Luthers Kritik am Ablass waren. Das Trienter Glaubensbekenntnis von 1564 hält ausdrücklich fest: Ich versichere auch, dass die Vollmacht zu Ablässen von Christus in der Kirche hinterlassen wurde und ihr Gebrauch für das christliche Volk höchst heilsam ist. Und wenn wir nun einen Sprung von 200 Jahren machen, lesen wir, dass Papst Benedikt XIV. Im Jahre 1743 in seinem den Orientalen vorgeschriebenen Glaubensbekenntnis formulierte: Ich bekenne, dass der Kirche von Christus die Vollmacht über Ablässe überlassen worden ist und deren Gebrauch für das christliche Volk äußerst heilsam ist. 40 Jahre später, 1786, lehrte die Synode von Pistoia noch einmal Irriges über die Ablässe, was dann Papst Pius VI. Im Jahre 1794 eigens verurteilte. Ab usus non tollit usum. Der Missbrauch hebt den Brauch nicht auf. Wenn also mit dem Ablass Missbrauch getrieben wurde, ist das kein Argument gegen Ablassgewinnung an sich. Bis vor einigen Jahrzehnten war die Gewinnung von Ablässen eine häufig und gerne gepflegte religiöse Übung unter Katholiken. Im Laudate beispielsweise, dem Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg aus dem Jahre 1954, gab es noch ein eigenes Kapitel Ablassgebete, ebenso in dem bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gültigen Schottmessbuch. Zudem gab es viele Ablassbücher. Wirft man einen Blick in eine Liste dieser zumeist deutschsprachigen Werke, so stellt man fest, dass kontinuierlich durch die Jahrhunderte hindurch die Ablassgewinnung von den Gläubigen gepflegt wurde. Dies zeigen Werke aus dem 16., 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert. Das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 65 dauerte, befasste sich vom 9. bis 13. November 1965 mit Lehre und Praxis der Ablässe. Aus Zeitnot und mangels rascher Einigung wurden die Beratungen über diesen Punkt aber abgebrochen. So kommt es, dass der Begriff Ablass kein einziges Mal im Text der 16 Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils auftaucht. Man könnte daraus schließen, dass sich Martin Luther 450 Jahre nach der Abfassung der 95 Thesen nun doch durchgesetzt und die nachkonziliare Kirche die Ablässe abgeschafft habe. Denn tatsächlich ist in den letzten 35 Jahren oder mittlerweile 40 Jahren seit dem Konzil in der kirchlichen Verkündigung und Predigt kaum von Ablässen die Rede gewesen. Auf diesem Hintergrund kann man die ökumenische Verstimmung verstehen, die Papst Johannes Paul II. Durch eine erneute Verkündigung von Ablässen ausgelöst hat. Die Ansicht, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil seien in der katholischen Kirche die Ablässe abgeschafft, ist jedoch völlig verfehlt. Papst Paul VI., der zweite Konzilspapst des Zweiten Vatikanischen Konzils, erließ nämlich gut ein Jahr nach Abschluss des Konzils, am 1. Januar 1967, die apostolische Konstitution Indulgentiarum Doctrina, in der er die Ablasslehre ins Gedächtnis der Gläubigen zurückrief und die Ablasspraxis neu regelte. Am 29. Juni des darauffolgenden Jahres approbierte Papst Paul VI. Das offizielle Ablassverzeichnis, das im Jahre 1968 gleich in zwei Auflagen erschien, als Enchiridion Indulgentiarum Normae et Concessiones Rom, erste und zweite Auflage 1968, zu Deutsch das Handbuch der Ablässe, Normen und Gewährungen. 3 Jahre später kamen private Übersetzungen ins Deutsche heraus. Die Promulgation des neuen kirchlichen Gesetzbuches CEC machte eine Überarbeitung der lateinischen Fassung notwendig, so erschien das verbindliche Ablassverzeichnis 1986 in dritter Auflage. 3 Jahre später wurde das Buch in einer vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen deutschen Übersetzung publiziert. Handbuch der Ablässe, Normen und Gewährungen, Bonn 1989. Diese zeitliche Verzögerung einer offiziellen Übersetzung 21 Jahre nach der Publikation der ersten lateinischen Fassung hing wohl damit zusammen, dass man gerade im Land der Reformation seine psychologisch wohl verständlichen Schwierigkeiten mit der Ablasslehre hat. Und so wurde dem Ablassbuch der Bischofskonferenz ein teilweise kritischer Beitrag von Herbert Vorgrümmler über den Ablass beigefügt. Der Begriff Sündenstrafen wird als Katechismussprache abqualifiziert. Außerdem habe man aus einem Läuterungsgeschehen einen Reinigungsort gemacht und sich fantasievoll ein regelrechtes Fegfeuer ausgemalt, was gegen die Lehre der Kirche sei. Gegen diese Ansicht sei festzuhalten, dass die Kirche diese Läuterung nach wie vor Purgatorium, Reinigungsort oder Fegfeuer nennt, so im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 1031. Im Gotteslob, dem gemeinsamen deutschsprachigen katholischen Gebet- und Gesangbuch aus dem Jahre 1975, spielt die christliche Frömmigkeitsübung der Ablassgewinnung eine ganz untergeordnete Rolle. So wird dort lediglich der Portiuncula-Ablass, Gotteslob 54 Abschnitt 7, der Ablass in unmittelbarer Todesgefahr, Gotteslob 76, und der Ablass für die Verstorbenen, Gotteslob Nummer 77 Abschnitt 3 erwähnt. Allerdings nur im Kleingedruckten. Die große Zahl der Ablassgebete bleibt ungenannt. Diese Tatsache, dass die Ablassgebete im offiziellen Gebetbuch der deutschsprachigen Katholiken fast völlig verschwunden sind, ist bedenklich. Da nach dem Grundsatz Lex Orandi, Lex Credendi das Gebet, auch das Fehlende, das Glaubensbewusstsein prägt. In diesem Falle negativ. Wenn jedoch die Ablasslehre zum katholischen Glaubensgut gehört, die Gewährung von Ablässen, wie das Konzil von Trient sagt, äußerst heilsam ist und die Kirche ihren Gläubigen aufs Neue den Gebrauch der Ablässe empfiehlt, so Paul VI., wäre es unverantwortbar, diesen Schatz der Gnade den Gläubigen und den Verstorbenen vorzuenthalten. Daher erwähnte beispielsweise der liturgische Kalender der Diözese Augsburg von 1996 bis 2000 ausdrücklich die im Laufe des Jahres zu gewinnenden Ablässe. Das Buch, das ich vor einigen Jahren zum Thema Ablässe verfasste, war bereits druckreif, als unerwarteterweise 13 Jahre nach der Herausgabe der dritten Auflage mit einem auf den 16.07.1999 datierten und am 1. Oktober 1999 im deutschsprachigen Osservatore Romano publizierten Dekret der Apostolischen Penitentiarie eine systematisch völlig überarbeitete vierte Auflage des offiziellen Ablassverzeichnisses erschien. Aufgrund einer anderen Zusammenstellung der Ablässe konnte die Anzahl der Gewährungen von 70 auf 33 reduziert werden, ohne dass dadurch inhaltlich etwas verloren ging. Im Gegenteil, es kamen neue Ablassgewährungen hinzu. Neu sind die Gewährungen eines vollkommenen Ablasses bei der Weihe der Familie an das Heiligste Herz Jesu oder an die Heilige Familie, am allgemeinen Tag zur Feier eines religiösen Anliegens, bei der Gebetswoche für die Einheit der Christen, für Gebete der orientalischen Kirchen, und zwar für den Hymnus Akathistos oder das Officium Paraklesis, anlässlich der Feier des 25., 40. oder 50. Jahrestages einer Bischofsweihe und bei einem Besuch einer Kathedralkirche, päpstlichen Basilika oder eines Heiligtums an bestimmten Tagen. Neu ist auch die Bestimmung, dass vollkommene Ablässe gewonnen werden können, wenn man sich mit dem über Radio oder Fernsehen übertragenen Rosenkranzgebet des Papstes oder der vom Papst vorgetragenen Kreuzwegandacht vereinigt, was bislang schon beim Segen Urbi et Orbi für die Stadt Rom und den Weltkreis möglich war. Die Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichte 1999 einen Text unter dem Titel »Der Ablass zum Verständnis der katholischen Lehre und Praxis – ein Thema ökumenischer Diskussion«. Der Text verweist auf Verwunderung und Befremden, die die Verkündigung des Jubiläumsablasses hervorgerufen habe und auf die Gefahr, dass der mühsame Prozess einer Verständigung über die Rechtfertigung, die in der gemeinsamen Erklärung der katholischen Kirche und dem lutherischen Weltbund einen wesentlichen Schritt vorangekommen sei, gestört werden könnte. Im Begriff Ablass sammelten sich viele Animositäten und negative Erinnerungen in der Geschichte der Kirchen und Konfessionen der letzten 500 Jahre. Daher stelle sich die Frage, ob der Ablass gegenwärtig ein sinnvolles Thema sei, so die Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Das Papier betont aber positiv, dass die im Gang der Theologiegeschichte zutage getretene, in der Sache begründete Unterscheidung der Sünde nach den Aspekten der Schuld und Strafe nicht zugunsten einer undifferenzierten Redeweise rückgängig gemacht werden kann. Positiv wird auch notiert, dass die Gnade der Läuterung sich aus der Sühne Christi für unsere Sünden ergibt und eine Teilnahme an dem Ergebnis der stellvertretenden Sühne, dem unendlichen Verdienst Christi, ist. Diese Verknüpfung der Sühne Christi mit dem Handeln und Beten der Christen ergibt sich aus der inneren Verbindung zwischen Haupt und Gliedern des einen Leibes Christi, die durch die Taufe und hier dem Bußsakrament verwirklicht wird. Christus hat den Menschen durch die Taufe neu geschaffen und ihm die Möglichkeit eröffnet, an der Umwandlung der Alten in die neue Welt aktiv mitzuwirken. Vor einigen Jahren hat der im Jahre 2001 neu ernannte, mittlerweile aber schon verstorbene, über 80-jährige Kardinal Leo Schefzig zum Ablass Stellung genommen. Er schreibt: Die genannten Formen katholischer Wahrheit und Frömmigkeit, Heiligenverehrung, Ablassgewinnung, stehen zwar für sich genommen in einer gewissen Distanz zum Zentrum und nähern sich mehr der Peripherie, oder sie stellen die Akzidenzien, die hinzukommenden Eigenschaften dar, welche die Substanz, das Wesentliche, ergänzen. Andererseits ist zu bedenken, dass sie in Abhängigkeit vom Zentrum existieren, seine Äußerung darstellen und seinen Zustand ausdrücken. Schließlich kann man das Zentrum oder den Kreis nicht ohne die Peripherie denken und erstellen. Auch die Substanz ist uns nur vermittels der Akzidenzien gegeben. Die Leugnung des Ablasses kann wohl kaum losgelöst von einer Minderbewertung von Sünde, den Sündenstrafen und dem Bußsakrament verstanden werden. Aber vor allem kann sie wohl kaum von einer Geringschätzung der Solidarität und des Austausches übernatürlicher Güter im mystischen Leibe freigesprochen werden. So stellen die genannten Ausfälle Mangelerscheinungen dar, die auf Dauer nicht ohne Wirkung auf den Glaubenskern bleiben können. In der Kirchengeschichte, das haben wir im ersten Teil gehört, hat der Ablass immer eine bedeutende Rolle gespielt. Und er spielt diese Rolle nach wie vor. Er ist sehr stark verbreitet worden, auch von Johannes Paul II. Und ich habe mich persönlich auch sehr darüber gefreut, dass Benedikt XVI. Den Ablass auch ganz zentral wieder zum Ausdruck gebracht hat und bei besonderen Anlässen, die die Kirche feiert, besondere Ablassgewährungen erteilt werden. Beispielsweise verlieh Papst Benedikt XVI. Anlässlich des Weltjugendtages und anlässlich des Weltfamilientages einen besonderen Ablass. Wir können also sehen, dass der Ablass in der Theologiegeschichte bis heute von lehramtlicher Seite eine bedeutende Rolle spielt. Aber nun wollen wir fragen, was ist ein Ablass? Aufgrund eines ungenauen Wissens um das, was eigentlich ein Ablass ist, halten viele Gläubige den Ablass für überholt. Viele denken sogleich an den mittelalterlichen Ablasshandel und damit verbundene Missbräuche. Daher ist es notwendig, sich zunächst einmal zu fragen, was die Kirche eigentlich unter einem Ablass versteht. Der Ablass in seiner heutigen Form ist im 11. Jahrhundert entstanden. Er ging aus den frühmittelalterlichen außersakramentalen Lossprechungen hervor, mit denen Papst, Bischöfe und Priester die Barmherzigkeit Gottes für einzelne Personen herabriefen. Als man daran ging, die von Gott erhoffte Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen auf die nach der sakramentalen Buße sich ergebende kirchliche Bußzeit anzurechnen, wurde daraus der Ablass. Erstmals beschäftigte sich im Jahre 1215 ein Konzil mit der Ablasspraxis. Die erste abgeschlossene Ablasslehre formulierte der heilige Kirchenlehrer Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae. In neuerer Zeit legten Bernhard Alfred R. Fellenberg, Johannes Hüttenbügel, Christiane Neuhausen, Nikolaus Paulus, Bernhard Poschmann, Karl Rahner, Alexander Seibold und Herbert Vorgrimler dogmengeschichtliche Forschungen und Studien zum Ablass vor. Die Lehre vom Ablass kann man nur verstehen, wenn man um den Zusammenhang von Sünde und Sündenstrafe weiß. Die Kirche lehrt, wenn jemand eine schwere Sünde begeht, stirbt dadurch das Leben der Gnade in ihm. Er verliert die lebendige Beziehung zu Gott und ist kein Freund Gottes mehr. Um eine solche sogenannte Todsünde handelt es sich, wenn sich jemand in einer wichtigen Angelegenheit mit freiem Willen und voller Erkenntnis verfehlt. Wenn jemand nun im Zustand der Todsünde ohne Reue über seine Sünden sterben würde, gelangte er in die Hölle und dort bliebe er auf ewig. Dies ist die Lehre der Kirche, das versteht sie unter dem Begriff ewige Sündenstrafe. Im Katechismus heißt es dazu: Die schwere Sünde beraubt uns der Gemeinschaft mit Gott und macht uns zum ewigen Leben unfähig. Diese Beraubung heißt die ewige Sündenstrafe. Wenn die Todsünde nicht durch Reue und göttliche Vergebung wieder gut gemacht wird, verursacht sie den Ausschluss aus dem Reiche Christi und den ewigen Tod in der Hölle. Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1472 und 1861. Wenn jemand, der eine Todsünde begangen hat, jedoch beichtet oder mit dem Vorsatz zur Beichte aus Liebe zu Gott seine Sünden bereut, vergibt Gott ihm sogleich die Sünden und erlässt ihm die Höllenstrafe. Die göttliche Barmherzigkeit weiß tatsächlich auch die schwersten Sünden zu vergeben. Aber während sie es tut, bewegt sie die Gläubigen dazu, einen übernatürlichen, nicht nur psychologischen Schmerz über die eigenen Sünden zu verspüren, damit die Gläubigen, immer mit Hilfe der göttlichen Gnade, den festen Vorsatz fassen, nicht mehr zu sündigen. Mit einer solchen inneren Haltung erlangt der Gläubige wirklich die Vergebung der Todsünden, wenn er das Bußsakrament fruchtbringend empfängt oder sie in einem Akt vollkommenen Schmerzes und vollkommener Reue bereut, mit dem Vorsatz, baldmöglichst das Bußsakrament zu empfangen, so die apostolische Penitenzerie in einem Dekret aus dem Jahre 2002. Dort heißt es weiter: Denn unser Herr Jesus Christus lehrt uns im Gleichnis des verlorenen Sohnes, dass der Sünder sein Elend vor Gott mit den Worten: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, bekennen und auch spüren muss, dass es Gottes Werk ist. Er war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wer leichte Sünden begeht, verletzt die Freundschaft mit Gott. Sie kann durch das Bußsakrament oder durch Werke der Buße, Gebet, Fasten, Nächstenliebe aber wieder erneuert werden. Zeitliche Sündenstrafen bleiben dem Sünder jedoch. Er muss entweder im Diesseits oder im Fegfeuer für seine Sünden büßen. Stirbt er, ohne von seinen Sündenstrafen befreit worden zu sein, gelangt er in einen Läuterungszustand, auch Purgatorium, Reinigungsort oder Fegfeuer genannt. Denn bevor jemand das Angesicht Gottes schauen und die Freude des Himmels in der Gemeinschaft der Heiligen genießen kann, muss er ganz rein und heilig geworden sein. Dies geschieht entweder durch die Leiden, die Not und die Mühsal des irdischen Lebens oder nach dem Tod mittels Strafen, die die sogenannte arme Seele im Fegfeuer passiv erleiden muss. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch gleich nochmal diesen Begriff der armen Seele erklären. Sie ist arm, weil sie leiden muss, weil sie Buße tun muss für ihre Sünden, aber sie ist auch gleichzeitig ganz reich. Denn wir gehören zusammen mit den Heiligen im Himmel, also der triumphierende Kirche und wir als streitende Kirche auf Erden, zusammen also mit den armen Seelen der leidenden Kirche zur Gemeinschaft der Heiligen. Die arme Seele gehört also auch schon zur Gemeinschaft der Heiligen, weil sie ja schon gerettet ist. Aber bevor sie das Angesicht Gottes schauen kann, muss sie noch gereinigt werden. Papst Paul VI. Sagte es in seiner Schrift Indulgentiarum Doctrinam, und der Katechismus der katholischen Kirche wiederholt es unter der Nummer 1472 folgende: Nach der Lehre der göttlichen Offenbarung folgen aus den Sünden von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit auferlegte Strafen. Sie müssen in dieser Welt durch Leiden, Not und Mühsal des Lebens und besonders durch den Tod oder in der künftigen Welt durch Feuer und Qual oder Reinigungsstrafen abgebüßt werden. Es ist Lehre der Kirche, dass diejenigen, die in der Gnade Gottes sterben, aber noch nicht vollkommen geläutert sind, zwar ihres Heiles sicher sind, aber nach dem Tod noch geläutert werden müssen, und zwar im Purgatorium, Reinigungsort oder Fegfeuer. Papst Paul VI. Sagt, dass auch nach der Sündenvergebung noch Strafen abzubüßen und Überbleibsel der Sünden zu tilgen bleiben können und oft tatsächlich bleiben, zeigt ganz deutlich die Lehre vom Fegfeuer oder Reinigungsort. Hier werden ja die Seelen der Verstorbenen, die mit wahrer Buße in der Liebe Gottes gestorben sind, ohne zuvor durch würdige Früchte der Buße für ihre Vergehen und Unterlassungen Genugtuung geleistet zu haben, nach dem Tode durch Reinigungsstrafen geläutert. Wenn nun aber ein Gläubiger in seinem irdischen Leben einen vollkommenen Ablass gewinnt, so wird er dadurch, aufgrund der Fürbitte der Kirche, von seinen zeitlichen Sündenstrafen, die er nach dem Leben für bereits vergebene Sünden erleiden müsste, befreit. Das heißt also, der Ablass befreit uns von den Strafen, die wir im Fegfeuer erleiden müssten. Der deutsche Begriff Ablass, und da kommen wir auch zum Titel des heutigen Vortrags bei Radio Horeb, der deutsche Begriff Ablass kann das Gemeinde vielleicht nicht so deutlich machen, wie das dafür seit dem 13. Jahrhundert allgemein verwendete lateinische Wort Indulgentia. Dies lässt sich mit Nachsicht, Güte, Zärtlichkeit, Gnade, Straferlass übersetzen. Ein vollkommener Ablass ist also ein vollständiger Straferlass. Man könnte auch analog zum weltlichen Bereich von Begnadigung sprechen, die vom Staatsoberhaupt gegenüber einem Straftäter ausgesprochen wird und die ihn vor weiterer Strafverbüßung verschont. Es handelt sich beim Ablass somit um eine äußerst positive und sympathische Angelegenheit. Nach der Lehre der Kirche ist der Ablass wie folgt definiert. Ich zitiere aus dem Katechismus der katholischen Kirche 1471 und der folgt wiederum dem Codex Juris Canonici, dem kirchlichen Gesetzbuch, Kanon 992. Dort heißt es: Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Ihn erlangt der Christgläubige, der recht bereitet ist, unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuungen Christi und der Heiligen autoritativ austeilt und zuwendet. Möglich wird die Gewährung von Ablässen durch den Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen, den diese während ihres irdischen Lebens durch Gebete und gute Werke, Leiden und Sterben erworben haben. Dieser Schatz wird von der Kirche quasi verwaltet und kann vom Papst aufgrund seiner Schlüsselgewalt den Lebenden durch Lossprechung und den Verstorbenen auf dem Wege der Fürbitte frei zugewendet werden. Diese von Theologen des 13. Jahrhunderts, vor allem Hugo von St. Cher und Thomas von Aquin, unter Berufung auf 2 Korinther 5,10 und Kolosser 1,24 erarbeitete Lehre vom Kirchenschatz, dem Thesaurus Ecclesiae, dem Kirchenschatz, wurde erstmals im Jahre 1343 von Papst Clemens VI. Anlässlich des heiligen Jahres 1350 vorgelegt und von Papst Johannes Paul II. Anlässlich des heiligen Jahres 2000 in Erinnerung gerufen. Er schreibt: Alles kommt von Christus, aber da wir sein Eigentum sind, wird auch das, was uns gehört, zu seinem Eigentum und gewinnt eine heilbringende Kraft. Das ist gemeint, wenn man vom Schatz der Kirche spricht, der aus den guten Werken der Heiligen besteht. Für die Erlangung des Ablasses beten heißt, in diese geistliche Gemeinschaft eintreten und sich damit ganz den anderen öffnen. Denn auch im geistlichen Bereich lebt keiner nur für sich allein. So ist der Ablass keineswegs nur auf unser persönliches Heil ausgerichtet. Im Bewusstsein der Gemeinschaft der Gläubigen mit den armen Seelen im Fegfeuer pflegt die Kirche das fürbittende Gebet für die Verstorbenen. Papst Paul VI. Schrieb: Schon die Apostel haben ihre Schüler ermahnt, für das Heil der Sünder zu beten. Diese Übung hat der uralte Brauch der Kirche heilig bewahrt, vor allem, wenn dem Verstorbenen durch den Beistand, besonders durch die Darbringung des eucharistischen Opfers, geholfen wurde. Dadurch die Ablässe, die Glieder der sich läuternden Kirche, rascher der himmlischen Kirche eingegliedert werden, das heißt also, dass sie schneller aus dem Fegfeuer befreit in den Himmel gelangen, wird gerade durch die Ablässe die Königsherrschaft Christi immer mehr und schneller verwirklicht, soweit Paul VI. Es ist also möglich, die Ablässe, die man selbst gewinnt, fürbittweise bestimmten Verstorbenen oder allgemein den Verstorbenen zukommen zu lassen, was schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts praktiziert wird. Das kirchliche Gesetzbuch aus dem Jahre 1983 legt diesbezüglich fest, jeder Gläubige kann Teilablässe oder vollkommene Ablässe für sich selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden. Aus dem Gesagten wird ersichtlich, wie wichtig das Gebet der Gläubigen für die armen Seelen im Fegfeuer ist. Denn diese können nichts mehr für sich selbst wirken, um von ihren Sündenstrafen befreit zu werden und zur ewigen Anschauung Gottes sowie zur Freude der Erlösten zu gelangen. Sie sind bezüglich der Abkürzung ihrer Fegfeuerzeit völlig darauf angewiesen, dass die sogenannte streitende Kirche auf Erden ihnen zu Hilfe kommt. Johannes Paul II. Schrieb, die heilsame Sorge um das eigene Seelenheil wird erst dann von Furcht und Egoismus befreit, wenn sie zur Sorge auch um das Heil des anderen wird. Diese solidarische Hilfe der Gläubigen auf Erden mit den Verstorbenen wird möglich durch die lebendige Gemeinschaft mit den Brüdern, die, wie das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, noch nach dem Tode gereinigt werden. Wenn also, worauf ich zu Anfang hinwies, der Begriff Ablass kein einziges Mal in den Dokumenten des letzten Konzils auftaucht, so doch die Nützlichkeit des Gebetes für die Verstorbenen und damit die Sache des Ablasses. Zitat aus Lumen Gentium 50. Aus der tiefen Anerkennung dieser Gemeinschaft des ganzen geheimnisvollen mystischen Leibes Christi hat die pilgernde Kirche seit den Anfängen der christlichen Religion das Gedächtnis der Verstorbenen mit großer Ehrfurcht gepflegt und hat auch Fürbitten für sie dargebracht, weil, und da zitiert das Konzil 2 Makkabäer 12,46, weil es ein heiliger und heilsamer Gedanke ist, für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden. Es ist heute oft vom Priestertum der Gläubigen die Rede. Dabei meinen viele, sie könnten nur dann priesterlich leben und wirken, wenn sie irgendeine liturgische Funktion während der Messfeier ausüben. Diesen Gläubigen möchte ich die Gewinnung von Ablässen ans Herz legen. Denn aufgrund der Taufe haben alle Christen Anteil am königlichen Priestertum Christi, wie das Zweite Vatikanische Konzil es in Lumen Gentium 34 sagt, Anteil am königlichen Priestertum Christi zur Ausübung eines geistlichen Kultes, zur Verherrlichung Gottes und zum Heil der Menschen. Das macht Priestertum aus. Verherrlichung Gottes und Heil der Menschen. Die Gläubigen, so das Konzil in Lumen Gentium 10, üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Und so möchte ich ergänzen, dann also auch bei der Ablassgewinnung. Alle Gläubigen haben die Möglichkeit, durch entsprechende Ablassgebete jeden Tag einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, den sie fürbittweise den Verstorbenen zukommen lassen können. Das heißt, sie können mit Hilfe der Kirche, aufgrund der Verdienste Christi und der Heiligen, durch die Gewinnung eines vollkommenen Ablasses Tag für Tag darum beten, dass eine Seele aus dem Fegfeuer erlöst wird. Dies ist eine wahrhaft priesterliche Aufgabe, für die es sich wohl lohnt, täglich oder wenigstens ab und zu eine halbe Stunde geistlichen Tuns zu investieren. Dieser Heilsdienst ist im Übrigen auch den Kranken möglich, die häufig meinen, sie seien unnütz, könnten niemandem helfen und würden anderen nur zur Last fallen. Nein, und das möchte ich gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Horeb ans Herz legen, die krank sind, die bettlägerig sind, die im Krankenhaus liegen, die in einem Altenheim sind, die zu Hause sind, die das Haus nicht mehr verlassen können, die festgebunden sind wegen ihrer Krankheit. Diese Kranken können beispielsweise durch das Rosenkranzgebet oder durch eine halbstündige Betrachtung der Heiligen Schrift einen vollkommenen Ablass gewinnen. Und durch die Aufopferung ihrer Krankheit und mit ihrem Gebet viel Gutes für die lebenden und verstorbenen Glieder der Kirche tun. Auch den Jubiläumsablass konnten die Kranken täglich gewinnen, ohne dazu nach Rom fahren zu müssen. In einem eigenen Dekret heißt es, die Kranken und alle, die nicht imstande sind, ihre Wohnung zu verlassen, können ja bekanntlich den Ablass dadurch gewinnen, dass sie sich geistig mit denen verbinden, die das vorgeschriebene Werk in ordentlicher Weise erfüllen und dass sie Gott ihre Gebete, Leiden und Entbehrungen aufopfern. Liebe Kranke am Radio, die Sie diesen Vortrag hören, nehmen Sie sich vielleicht dieses Wort gerade zu Herzen und entdecken Sie darin eine Berufung für den mystischen Leib Christi, die Kirche, für den geheimnisvollen Leib Christi zu beten, damit die Glieder der Kirche, die in Not sind, ob sie nun leben oder die nach ihrem Tod noch Reinigungsstrafen abbüßen müssen, dass diesen Gläubigen geholfen wird. Das ist das große Apostolat, das die Kranken leisten können. Kranke können hier Apostel für das Heil der Lebenden und der Verstorbenen sein. Und deswegen gilt bezüglich aller Ablässe für die Kranken, die Beichtväter sind bevollmächtigt, das für die Gewinnung eines Ablasses vorgeschriebene Werk oder die Bedingungen für all jene umzuwandeln, die zufolge rechtmäßiger Verhinderung diese nicht erfüllen können. Das heißt also, wenn es eine bestimmte Ablassgewährung gibt für den Besuch einer Kirche, einer Kathedrale, für ein bestimmtes Werk, das man machen muss, wo man aus dem Haus gehen muss, man kann es aber nicht tun, weil man ans Bett gefesselt ist, dann können die Beichtväter, die Priester von dieser Verpflichtung entbinden und sie umwandeln und sagen, stattdessen kann der Kranke dann ein bestimmtes Gebet beten. Da können dann also auch die Kranken all jene Ablässe gewinnen, die man im Laufe eines Jahres gewinnen kann. Wenn die katholische Kirche also zum heiligen Jahr 2000 den Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen wieder in besonderer Weise öffnete und die Gläubigen zur Gewinnung von Ablässen einlud, so handelte es sich dabei nicht um einen ökumenischen Affront. Der Papst sagte bei der Generalaudienz am 29. September 1999, es handelt sich um ein brisantes Thema, über das es an geschichtlichen Missverständnissen nicht gefehlt hat, die sich negativ auf die Gemeinschaft der Christen selbst auswirkten. Im gegenwärtigen ökumenischen Umfeld verspürt die Kirche die Notwendigkeit, dass diese alte Praxis, begriffen als bedeutungsvoller Ausdruck des Erbarmens Gottes, recht verstanden und angenommen werde. Der Ausgangspunkt, um den Ablass zu verstehen, ist die Überfülle des Erbarmens Gottes, die am Kreuz Christi offenkundig wurde. Der gekreuzigte Jesus ist der große Ablass, den der Vater den Menschen gewährt hat. Im Lichte dieses Grundsatzes ist es nicht schwer zu verstehen, wie die Versöhnung mit Gott, die zwar auf einem ungeschuldeten und überreichen Angebot des Erbarmens beruht, dennoch zugleich einen anstrengenden Prozess erforderlich macht, in den der Mensch mit seinem persönlichen Einsatz und die Kirche mit ihrem sakramentalen Auftrag einbezogen ist. Soweit Johannes Paul II. Wenn man sich bewusst ist, dass es möglich ist, täglich einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, könnte man sich fragen, was ein zweiter und jeder weitere vollkommene Ablass bewirken soll, da doch bereits der einmalige vollkommene Ablass vollkommen von Sündenstrafen befreit. Dazu ist Folgendes zu sagen. Erstens ist es sinnvoll, hin und wieder für sich selbst diesen vollkommenen Ablass zu erlangen, da die täglichen leichten Sünden, die wir auf uns laden, zwar im Bußsakrament und durch gute Werke nachgelassen werden, aber immer wieder auch Sündenstrafen nach sich ziehen. Von diesen Sündenstrafen befreit der Ablass. Zweitens, und das ist wohl der Sinn dessen, dass es möglich ist, täglich einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, kann der Ablass fürbittweise den Verstorbenen zugewendet werden. Auf diese Weise hilft unser Gebet auf Erden den armen Seelen, damit sie rascher aus dem Fegfeuer erlöst werden. Drittens, tut dieses täglich mögliche fürbittende Gebet für die Verstorbenen aber unserem eigenen Heil keinen Abbruch. Denn in der Sterbestunde können wir für uns selbst einen vollkommenen Ablass gewinnen, wenn wir während des Lebens die Gewohnheit hatten, regelmäßig zu beten. Auch wenn dann beim Sterben vielleicht kein Priester zugegen ist, der den päpstlichen Segen erteilen könnte, der mit einem vollkommenen Ablass verbunden ist. Wie es in den Anweisungen für die Erlangung des Jubiläumsablasses zum heiligen Jahr 2000 hieß, vollbringen die Gläubigen durch das Zuwenden eines Ablasses für die Verstorbenen eine hervorragende Übung übernatürlicher Liebe, Kraft des Bandes, durch das im mystischen Leib Christi die noch auf Erden pilgernden Gläubigen mit jenen vereint sind, die ihren irdischen Lebensweg schon abgeschlossen haben. Es handelt sich also um die Wiederentdeckung einer katholischen Lehre und religiösen Praxis, die dem Heil der Gläubigen und vor allem der Erlösung der armen Seelen aus dem Fegfeuer dient. Es wäre ein Zeichen mangelnder Solidarität mit unseren Verstorbenen, würden wir ihrer vergessen und nicht mehr für sie beten. Papst Johannes Paul II. Schreibt in der Verkündigungsbulle Incarnationis Mysterium: Die Offenbarung lehrt, dass der Christ auf seinem Bekehrungsweg nicht allein gelassen ist. In Christus und durch Christus ist sein Leben durch ein geheimnisvolles Band mit dem Leben aller anderen Christen in der übernatürlichen Einheit des geheimnisvollen Leibes Christi verbunden. So kommt es zwischen den Gläubigen zu einem wunderbaren Austausch geistlicher Güter, Kraft dessen die Heiligkeit des einen den anderen zugute kommt. Und zwar mehr, als die Sünde des einen den anderen schaden kann. Wir sind in das Heilswirken Christi mit einbezogen. Das besagt die bekannte Stelle aus dem Kolosserbrief: Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Kolosser 1,24. Die Lehre vom Ablass ist also etwas ganz Großes und Tröstliches. Sie besagt, dass Gott uns durch kirchliche Ablassverleihung die konsequente Strafe für unsere lästlichen Sünden, das Fegfeuer, ersparen will. Der Ablass ist also eine Art göttliche Amnestie. Die Ablasslehre besagt auch, dass es möglich ist, unseren lieben Verstorbenen helfen zu können, indem wir ihnen fürbittweise einen Ablass zukommen lassen, um ihre Leidenszeit abzukürzen. Von daher, das habe ich häufig erlebt bei Vorträgen in den Pfarrgemeinden über den Ablass, ist die Ablasslehre etwas sehr Tröstliches für die Hinterbliebenen, die oft ganz plötzlich einen lieben Verstorbenen verloren haben, einen, mit dem sie zusammengelebt haben, von dem sie vielleicht nicht richtig Abschied nehmen konnten, mit dem sie vielleicht auch nicht in Frieden auseinandergegangen sind. Jenen Hinterbliebenen kann man mit der Lehre vom Ablass etwas Gutes tun, weil man sagen kann, zu Recht, das lehrt die Kirche, man kann den Verstorbenen etwas Gutes tun. Man kann dazu beitragen, dass ihre Leidenszeit im Fegfeuer abgekürzt wird. Und das ist für viele Hinterbliebene ein großer Trost. Der Ablass ist der Nachlass von Sündenstrafen, die unsere Verstorbenen im Fegfeuer abbüßen müssen. Wäre es da nicht unterlassene Hilfeleistung, wenn wir nicht regelmäßig und häufig Ablässe gewinnen und sie den Verstorbenen zukommen ließen? Ablässe für sich oder für Verstorbene zu gewinnen ist im Grunde ganz einfach. Zunächst einmal möchte ich hier auf die vollkommenen Ablässe hinweisen, die von allen Sündenstrafen befreien. Teilablässe bewirken einen Teilerlass von Sündenstrafen. Das vollständige Verzeichnis der mit vollkommenen oder Teilablässen versehenen Gebete findet sich im Handbuch der Ablässe, Rom 1999, aber es ist lateinischsprachig, Enchiridion Indulgentiarum, und wird wohl demnächst in einer Neuauflage des Handbuches der Ablässe auf Deutsch erscheinen. Bis dahin gibt mein Buch Der Ablass in Lehre und Praxis sämtliche Gewährungen vollkommener Ablässe wieder und enthält bereits die deutschen Übersetzungen der vollkommenen Ablässe des lateinischen Handbuches der Ablässe. Zur Gewinnung eines vollkommenen Ablasses müssen generell 5 Bedingungen eingehalten werden. Erstens, Sakramentale Beichte, also Befreiung von Schuld. Hierbei genügt eine Beichte zur Gewinnung mehrerer Ablässe, etwa 20 Tage vorher oder nachher, wie die apostolische Penzerie festlegte. Man kann also, wenn man die Gewohnheit hätte, alle 4 bis 6 Wochen beichten zu gehen, diese Bedingung erfüllen, sodass man dann jeden Tag einen vollkommenen Ablass gewinnen kann. Zweitens, die entschlossene Abkehr von jeder Sünde, also der feste Vorsatz, in allen Dingen ganz nach dem Willen Gottes zu leben. Drittens, der Kommunionempfang, also die sakramentale Vereinigung mit Jesus Christus in der Eucharistie. Diese Bedingung sollte an dem Tag auch erfüllt werden, an dem man den Ablass gewinnen will. Wer täglich die Heilige Kommunion empfängt, kann also auch täglich einen vollkommenen Ablass gewinnen. Viertens, das Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters, also das Gebet in den Anliegen des Stellvertreters Christi auf Erden. Hier gibt es natürlich die offiziellen monatlichen Gebetsmeinungen des Heiligen Vaters, aber man kann auch allgemein in den Anliegen des Papstes beten. Zum Beispiel, indem man ein Vaterunser und gegrüßet seist du Maria spricht. Fünftens, die Erfüllung des vorgeschriebenen Werkes. Das ist dann zumeist ein Ablassgebet. Und wie gesagt, haben die Beichtväter die Vollmacht, jenen, die gehindert sind, das vorgeschriebene Werk oder die Bedingungen zu erfüllen, diese umzuwandeln. Außerdem gilt nach kirchlichem Recht, dass 5 Voraussetzungen zur Erlangung von Ablässen gegeben sein müssen. Erstens, wer einen Ablass gewinnen will, muss getauft sein, ein getaufter Christ. Zweitens, er darf nicht exkommuniziert, also aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen sein. Drittens, er muss sich wenigstens beim Abschluss der vorgeschriebenen Werke im Stande der Gnade befinden, also er darf nicht im Stand der Todsünde sein. Viertens, er muss die Absicht haben, Ablässe zu gewinnen. Und fünftens, er muss die auferlegten Werke gemäß den Bestimmungen in der festgesetzten Zeit und in der gebotenen Weise erfüllen. Und hier möchte ich abschließend zum Vortrag hinweisen auf Gewährungen von Ablässen, die an jedem Tag des Jahres erfüllt werden können. Die Kirche ist sehr großzügig bei der Gewährung von Ablässen. Dies zeigt sich besonders bei den Gewährungen, die mit Werken verbunden sind, durch die der Gläubige, und zwar jeder für sich allein und an allen Tagen des Jahres, einen vollkommenen Ablass erlangen kann. Diese besagten Werke sind die Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes, wenigstens eine halbe Stunde lang, oder die Kreuzwegandacht an den Kreuzwegstationen, oder das Rosenkranzgebet oder alternativ dazu den ostkirchlichen Hymnus Akathistos oder das Officium Paraklesis, dass man in einer Kirche, in einer öffentlichen Kapelle, in der Familie, in einer Ordensgemeinschaft, einer religiösen Gemeinschaft, einer christlichen Vereinigung und überhaupt, wenn mehrere zu irgendeinem ehrenhaften Zweck zusammenkommen, gemeinsam betet. Also entweder alleine in einer Kirche oder Kapelle oder gemeinsam. Die 4. Möglichkeit, die andächtige Lesung der Heiligen Schrift, wenigstens eine halbe Stunde lang. Das heißt, Sie können also gleich eine Bibel zur Hand nehmen, eine halbe Stunde lesen und darüber nachdenken, über das Wort Gottes. Und damit haben Sie bereits die Möglichkeit, diesen vollkommenen Ablass zu gewinnen. Zusammengefasst heißt es also, wer alle 6 Wochen beichten geht, sich von jeder Anhänglichkeit an eine Sünde lossagt, täglich das Sakrament der Eucharistie empfängt und ein Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters spricht, kann jeden Tag einen vollkommenen Ablass erlangen, den er entweder für sich selbst gewinnen oder den Verstorbenen zuwenden kann. Dazu ist entweder eine halbstündige eucharistische Anbetung erforderlich oder eine halbstündige geistliche Lesung der Heiligen Schrift oder eine Kreuzwegandacht an den 14 Stationen oder das Rosenkranzgebet bzw. der Hymnus Akathistos oder das Officium Paraklesis in einer Kirche, in der Familie oder in einer frommen Gemeinschaft. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir an das Ende dieses Vortrages über den Ablass gelangt. Ein Thema, das aus ökumenischer Sicht sehr problematisch ist, ein Thema aber, das im Sinne der Erlösung der Verstorbenen aus dem Fegfeuer eine ganz wichtige Rolle darstellt. Und ich hoffe, dass Sie durch diesen Vortrag wieder einen erneuten Zugang zur Gewinnung von Ablässen gewonnen haben.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Düren, für diese ausführliche Darstellung des Ablasses in Geschichte, in Lehre der Kirche und vor allen Dingen auch in der Praxis der Kirche, denn Sie haben so jetzt gerade uns wirklich Geschmack gemacht, doch uns wieder darauf zu besinnen, was uns hier zur Verfügung steht. Ich möchte, Herr Dr. Düren, Ihnen aber noch zwei kleine Fragen stellen, die sich mehr auf den praktischen Teil Ihrer Ausführungen beziehen. Sie haben gesagt, man muss, um einen Ablass zu gewinnen, im Stand der Gnade sein, das heißt also im Stand der Freundschaft mit Gott. Wissen wir, können wir sagen, ob wir im Stand der Gnade sind? Und zweitens, als Folge, kann man denn auch sicher sein, dass man nun einen vollkommenen Ablass gewinnt?
Die beiden Fragen kann man eigentlich beide verneinen. Wir können selber über unseren Seelenzustand keine unfehlbare Aussage machen. Wie es bei uns in der Seele aussieht, das weiß nur Gott. Es sei denn, er würde es uns in einer außerordentlichen Offenbarung sozusagen kundtun. Aber das wissen wir nicht. Und das Zweite, ob dieser Ablass und wie er, also er wirkt, aber wie er genau wirkt, wenn wir jetzt für einen Verstorbenen einen Ablass gewinnen wollen, können wir auch nicht unfehlbar sagen, dass dieser Ablass nun tatsächlich zur Befreiung der Seele aus dem Fegfeuer geführt hat, weil wir ja nicht wissen, wie wir selber disponiert waren, ob wir im Stand der Gnade waren, ob wir wirklich die Bedingungen wirklich voll erfüllen, die dazu benötigt werden. Und bei den Ablässen, die wir den Verstorbenen ja fürbittweise zukommen lassen, so heißt es ja in der Lehre der Kirche, das sagt er schon fürbittweise, dass es eine Fürbitte vor Gott ist, eine Bitte an Gott, diese Seele zu erlösen. Auch hier können wir natürlich da nicht eine Liste machen und abhaken, für wen wir schon alle einen Ablass gewonnen haben und dann sagen, er ist jetzt mit Sicherheit schon im Angesicht Gottes.
Aber das soll auf der anderen Seite, nehme ich an, auch keine Entmutigung sein, es nicht doch in Angriff zu nehmen, Gott um diese Ablässe zu bitten.
Genau, weil, und das sagt eben schon das Alte Testament in 2 Makkabäer, das ist eine Schrift, die von den evangelischen Kirchen als nicht zur Bibel gehörig betrachtet wird, als sogenannte apokryphe Schrift. Da heißt es eben, weil es ein heiliger und nützlicher Gedanke ist, für die Verstorbenen zu beten, damit sie befreit werden. Und das lehrt die katholische Kirche. Dieses Gebet für die Verstorbenen ist heilswirksam. Wie es im Einzelnen wirkt, müssen wir Gott überlassen. Aber es ist heilswirksam. Die Verstorbenen werden dadurch aus dem Fegfeuer erlöst. Dessen können wir sicher sein. Das ist die Lehre der Kirche.
Dr. Düren, Ihnen nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie sich an dieses schwierige und heikle Thema im Rahmen unserer Sendung herangewagt haben. Man hätte dazu sicherlich auch noch viel mehr sagen können, wenn man sich Ihr Büchlein anschaut, das voll ist mit interessanten Informationen. Sie haben es geschafft, uns das in einer Stunde zu vermitteln. Herzlichen Dank dafür und Ihnen alles Gute, Herr Dr. Düren.
Vielen Dank Ihnen, Herr Sonneborn, und den Hörerinnen und Hörern eine gute Nacht. Und ich denke, im Bewusstsein dessen, dass Sie nun wissen, Sie können wirklich etwas für die Verstorbenen tun. Und ich habe den Aspekt ja genannt, gerade diejenigen, viele der Hörerinnen und Hörer sind krank, sind ans Bett gefesselt. Für Sie ist das eine ganz große und heilsame Aufgabe. Das ist eine Berufung, die Sie leben können, für die Verstorbenen zu beten und zur Befreiung der armen Seelen aus dem Fegfeuer beizutragen.
Danke sehr. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Sie können diese Sendung im Ganzen natürlich gerne bei unserem CD-Dienst bestellen, kostenlos. Wir freuen uns über eine Spende, aber Sie können es auch kostenlos erhalten unter Telefon- und Faxnummer 0700 7525 7520. Von außerhalb Deutschlands natürlich die 0049 vorab. Die Informationen bei unserem Hörerservice bekommen Sie unter der Telefonnummer 0700 7525 7525, also hinten die 5, beim CD-Dienst ganz hinten die 0. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, liebe Zuhörer, Ihr Peter Sonneborn.